So, jetzt für die Erwachsenen. Wobei die Geschichten, um die es heute geht, die stehen auch in den Kinderbibeln drin. Die Bibel durchzulesen, das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, 2015. Das hatte ich schon einige Male gemacht und das ist immer ganz gut. Und damit Abwechslung dabei ist, habe ich in diesem Jahr mir eine Bibelleseanleitung aus dem Internet herausgesucht. Da wird die Bibel nicht der Reihe nach gelesen, so wie wir sie in dem Buch kennen, sondern es ist eine Anleitung, da wird es in chronologischer Reihenfolge gebracht. Chronologische Reihenfolge bedeutet, also das ist so ein, hier ist das Deckblatt, der Bibelleseplan ist chronologisch angeordnet. Das bedeutet zum Beispiel, dass Hiob sehr viel früher gelesen wird als üblich, da er gleichzeitig mit Abraham gelebt hat. So steht das da. Und dann hat man zum Beispiel für den 19. Juli, da hat man Zweite Könige, Zweite Chronik und einen Psalm, weil das in die Zeit zusammenpasst. Und gleich als nächstes, am nächsten Tag, ist dann Hosea. Und kurz zuvor war Jesaja, weil das die Propheten waren, die zu einer Zeit gelebt haben. Und ohne diese Vorgehensweise hätte ich nicht die beiden Episoden von zwei Männern kennengelernt aus dem Leben dieser beiden Männer, die zur gleichen Zeit Könige waren. Der eine im Nordreich Israel, der andere im Südreich Juda. Der erste, das ist der Ahab. Er ist König in Israel zur Zeit des Elia. Die Hungersnot und das Gottesurteil auf dem Karmel, die fallen in seine Amtszeit. Als Resümee seiner Regierung können wir lesen in 1. Könige 16, 29, das ist dann so in Kurzform, wird für jeden König immer so eine kleine Kurzbeurteilung gegeben. Es steht, im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und im 1. Könige 21, 1 bis 16, da ist die Geschichte von Nabots Weinberg berichtet. Und die lesen wir jetzt einmal. 1. Könige 21, ab Vers 1. Nach diesen Geschichten begab es sich, Nabot, ein Jesreeliter, hatte einen Weinberg in Jesreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nah an meinem Hause liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben soll. Da kam Ahab heim, voller Unmut und zornig um des Wortes willen, dass Nabot, der Jesreeliter, zu ihm gesagt hatte, ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, was ist's, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot, dem Jesreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König über Israel. Steh auf und iss und sei guten Mut. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jesreeliters verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an dem Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert. Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Nabot oben an dem Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer, stellten sich ihm gegenüber und verklagten Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt und tot. Als aber Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm den Besitz des Weinbergs Naboths, nimm in Besitz den Weinberg Naboths des Jesreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Naboths des Jesreeliters und ihn in Besitz zu nehmen. Soweit. Ahab hat ein Problem. Ahab braucht noch einen Kohlgarten. Warum der Kohlgarten benötigt wird, das wird hier nicht näher erläutert, weil er so nah an meinem Hause liegt. Das heißt aber wohl nicht, dass Ahab jetzt unter die Kleingärtner gehen will und Kohl und Zucchini anbauen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Israel sich in einer Zeit wirtschaftlicher Blüte befindet. Kapitel 21 beginnt ja mit den Worten nach diesen Geschichten. Nach welchen Geschichten? Im Kapitel 20 lesen wir von zwei bedeutenden militärischen Erfolgen Israels, jeweils mit Gottes Beistand und mit anschließenden lukrativen Handelsverträgen. Das Königshaus expandierte und die Versorgung des Hofstaates mit Grundnahrungsmitteln musste gewährleistet werden. Ich denke, dass es eher solche handfesten, praktischen Probleme waren als königliche Arroganz, die einen armen Untertanen um sein Erbe bringen wollte. Wie geht Ahab an die Lösung seines Problems heran? Eigentlich ist es nicht zu beanstanden. Ahab sucht das Gespräch mit Naboth und bietet ihm an, seinen Weinberg gegen einen besseren zu tauschen oder ihn zum Marktwert sich bezahlen zu lassen. Wenn wir gerade gelesen haben, er tat, was dem Herrn missfiel. Eigentlich hätten wir denken können, Ahab nimmt sich den jetzt einfach. Er fackelt nicht lange, sondern spricht einen Befehl aus und das war's dann. Wäre ja auch in Übereinstimmung mit dem sogenannten Königsrecht. Ich lese das einmal. Das war in der Zeit, als Israel einen König begehrte, so wie ihn die Völker hatten. Da gingen sie damals zu Samuel, haben gesagt, deine Söhne taugen nichts, Elis Söhne haben nichts getaucht und wenn du mal nicht mehr da bist, dann möchten wir gerne einen König haben. Und Samuel beklagt sich bei Gott darüber. Und Gott sagt ihm, mach dir keine Sorgen, sie haben mich verworfen und nicht dich, aber sag ihnen, was des Königs Recht ist. Das lesen wir in 1. Samuel 8, Abvers 9. Da sagt Gott zu Samuel, so gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Wenn wir uns vor Augen halten, was Gott hier über das Recht des Königs sagt, dann ist dieser Ahab kein Tyrann und kein Despot. Er hört das Nein des Naboth und geht nach Hause. Da steht voller Unmut und zornig, weil dieser seiner Väter Erbe nicht gegen Besseres tauschen will. Welche Möglichkeiten sieht Ahab? Er grummelt. Kennt ihr das Wort grummeln? Sagt euch das was? Den Begriff grummeln? im Deutschen grummeln, das ist so, wenn jemand nach Hause kommt und sagt nicht viel und guckt bloß und ist unzufrieden und meckert unterschwellig so ein bisschen herum. In Comicheften, dann steht manchmal so eine Denkblase, dann steht Grummel, Grummel. Habt ihr das schon mal gesehen vielleicht? Das ist so eine seltsame Art von Unmut, die kommt nicht raus, das ist nicht Zorn und er explodiert nicht, sondern er ist da und verbreitet schlechte Stimmung. Bitte? Ein Schwelbrand. So. Das ist Grummeln. Ahab grummelt. Ich sehe ihn, wie er gedanklich auf dem Weinberg steht und grummelt. Und wenn der König grummelt, dann merkt das jeder im Gefolge. Ahab legt sich auf sein Bett, wendet sein Antlitz ab und isst nichts. Das ist aber schon mehr als Grummeln. Hier wird schon eine handfeste, depressive Verstimmung geschildert. Ahab und Elia könnten sich an dieser Stelle die Hand reichen. Elia hat ja auch einmal gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin der Einzige, ich bin allein geblieben und ich möchte am liebsten sterben. Hat auch nichts mehr gegessen. Ahab hat sich in einen Zustand begeben, in dem er das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand hatte. Hilfe musste von außen kommen. Jemand anderes wird jetzt die Initiative ergreifen. Und in diesem Fall war es Isebel, die gegen Naboth kurzerhand eine Intrige anzettelt, die mit dem Mord an ihm endet. Du bist doch König über Israel, sagt sie. Pass mal auf, wie man das macht. Du bist viel zu zimperlich. Sie schrieb Briefe in Ahabs Namen. Und auch wenn Ahab niemals so gehandelt hätte, wird dieser Mord doch zu seinem Verbrechen. Elia kündigt ihm noch im Weinberg das Gericht Gottes an. Ahab ist betroffen, wie wir ab Vers 27 lesen können, und bereut. Seine Reue ist echt, Gott nimmt sie an. Ob sie lange hält, weiß ich nicht. Das war die Geschichte von Ahab und Nabots Weinberg. Ahab auf dem Grummelberg. Nachdem also im Reich Israel der König angesichts eines Kohlgarten grummelte, sieht sich einige Jahre später im Reich Juda ein gewisser Josaphat einem ganz anderen Problem gegenüber und wir werden sehen, wie er damit umgeht. Was das Lebenswerk des Josaphat angeht, können wir auch in Kurzform lesen, 2. Chronik 20, Vers 32. Da steht, er wandelte in dem Weg seines Vaters Asa und ließ nicht davon ab, und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Wie können wir jetzt den Josaphat beschreiben? Wenn man Chronik und Könige liest, dann kommt man fast durcheinander. Die Könige in so vielen Namen stehen da und wie kann man sie alle auseinanderhalten? Josaphat, wie kann man ihn beschreiben? Ich denke, er ist jemand, der mit den Aufgaben wächst. 2. Chronik 17, 5 und 6, da ist so ein kleiner Vorbericht gegeben. Da steht, darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Später ordnete er die Rechtsprechung und führte alle Rechtsgelehrte in ihre Aufgabe ein. Das tat er mit den Worten in 2. Chronik 19, ab Vers 9, sagt er, tut also in der Furcht des Herrn, in Treue, mit ganzem Herzen. Und Vers 11, geht unverzagt ans Werk und der Herr wird mit dem Guten sein. Ich stelle mir den Josaphat also vor als einen aufmerksamen, am Guten interessierten Mann, der in der Lage war, seine Mitmenschen zu motivieren und sie zu ermutigen. Und im 20. Kapitel der 2. Chronik, da steht die Geschichte, die ich jetzt der Ahab-Geschichte gegenüberstellen möchte. 2. Chronik 20. ab Vers 1. Josaphat hat auch ein Problem. Das Problem wird in den ersten beiden Versen beschrieben. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hazeron-Tamar, das ist in Gedi. Das ist doch wohl eine ganz andere Dimension als die Frage nach einem Kohlgarten. Wie reagiert Josaphat? Ganz natürlich steht es hier, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Was haben wir eben von Ahab gelesen? Er wandte sein Antlitz ab und aß nichts. Also gefastet haben sie beide. Aber was sie mit dem Angesicht gemacht haben, das ist der Unterschied. Das Angesicht, das ist die Blickrichtung. Das ist der Fokus, auf den man sich konzentriert. Während sich Ahab stark auf das Problem konzentriert und sonst nichts hören, sehen oder entscheiden will, da richtet Josaphat seine Aufmerksamkeit ganz auf die Lösung. Woraus schließen wir das? Wir lesen einmal sein öffentliches Gebet im Vorhof. Das ist 2. Chronik 20, Abvers 5. Denn er hat die ganze Gemeinde versammelt, zum Tempel gerufen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und ist in deiner Hand, da ist doch Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, dann werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun, siehe, die Ammoniter, die Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Herr, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Zu Anfang in Vers 6 sagt er: In deiner Hand ist Kraft und Macht. Und in Vers 12 sagt er: In uns ist keine Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Josaphat beschreibt das Problem ganz ausführlich. Er fasst es in Worte, er formuliert es. Ahab wusste auch nicht, was er tun sollte. Aber er hat durch sein Grummeln schlechten Ratgebern Raum gegeben. Und während Josaphat Rat vom Herrn suchte, da bekam er Rat von der Isebel. Und Gott antwortete in der gleichen Situation. Die Menge ist versammelt, Gott antwortet durch einen Propheten. Und das ist in den Versen 13 bis 17. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern, aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Secharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten, aus den Söhnen Asaph. Sagt euch der Begriff Asaph etwas? Ja, Psalmen, das waren Liederdichter, ne? Also. Und Jahaziel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Und auf diese Worte hin fängt die Gemeinde an, Gott zu loben. Es ist noch gar nichts passiert. Es ist noch gar nichts passiert, da schicken sich die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korachs an, den Herrn zu loben mit laut schallender Stimme. Den Söhnen Korachs haben wir übrigens auch etliche Psalmen zu verdanken. Man kann richtig spüren, wie da ein Ruck durch die Gemeinde, durch das Volk ging. Eben noch hatten sie sich gefürchtet, nun sind sie mutig, fröhlich und sogar schon dankbar. Aber ist die Botschaft des Propheten nicht schon ein bisschen seltsam? Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Also morgen zieht ihnen entgegen, aber ihr werdet nicht kämpfen. Wie geht das praktisch? Es bleiben bei dem Wort des Propheten ja doch Fragen offen, oder? Und das haben sie sich auch gefragt. Und Josaphat und der musste seine Landsleute einfach nur ermutigen, dem zu glauben, was Gott durch seine Propheten gesagt hatte. Und trotzdem wollte er sie nicht einfach nur dastehen lassen und warten lassen. Man muss doch irgendwas tun. Die Kriegsleute, die haben auch gewiss ihre Waffen mitgebracht, auch wenn sie gehört haben, dass sie sie nicht brauchen werden. Und in Vers 21 und 22, da steht, Josaphat beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Ein kleiner Einschub. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Vorstellung einigermaßen grotesk, dass da ein Heer dem Feind entgegenzieht und dabei Lieder über die Barmherzigkeit Gottes singt. Aber darüber könnte man ein andermal sprechen. Denn jetzt kommen wir zum Schlüsselmoment dieser Geschichte. Da steht in Vers 22. Als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Als sie anfingen mit Danken und Loben, löste Gott ihr Problem. So wie die Priester mit der Bundeslade, als sie die Füße ins Wasser vom Jordan setzten, da teilte der sich. Das Volk Juda hatte anschließend 3 Tage damit zu tun, die Beute auszuteilen. Und am 4. Tage kamen sie nochmal zusammen, um in diesem Tal, um den Herrn zu loben. Ich habe jetzt nicht gelesen, wie es ging, wie Gott den Sieg gegeben hat. Wenn ihr weiterlesen wollt, erstmal haben sich die Moabiter und die Ammoniter gegen die vom Gebirge Seir gewandt und haben sie vernichtet und anschließend haben sie sich gegenseitig fertig gemacht. So kamen das Volk Juda, die Kriegsleute und die Sänger, die kamen und sahen das Tal, sahen die Wüste und nur noch Leichen in diesem Tal. Also am 4. Tag haben sie sich nochmal getroffen und dort den Namen des Herrn gelobt. Und dadurch erhielt dieses Tal den Namen Lobetal. Aus diesem Grund habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, Vom Grummelberg zum Lobetal. Und ehrlich gesagt würde ich am liebsten hier auch schließen. Das wäre doch schön. Wir könnten mit der Vorstellung nach Hause gehen, dass Gott alle unsere Probleme löst, sobald wir anfangen zu danken und zu loben. Ist das die Moral von der Geschichte? Ist das die Regel, dass alle, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen, durch ein Wunder freikommen, sobald sie anfangen zu danken und zu loben? Oder ist das die Ausnahme? Ist das die Regel, dass verfolgte Minderheiten Unabhängigkeit und Religionsfreiheit erhalten, wenn sie nur vertrauensvoll ihren Gott anrufen? Oder ist das die Ausnahme? Wenn wir so weiterfragen, dann werden wir irren, dass wir Gott nicht begreifen können und dass er uns immer geheimnisvoll bleibt, nach unseren Maßstäben nicht berechenbar. Und auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Paulus schrieb an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, so schreibt es Luther. In der Neuen Genfer heißt es, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankbar bin ich vor allen, dass es hier nicht heißt, seid dankbar für alle Dinge, sondern in allen Dingen. Ihr erinnert euch bestimmt, wir hatten vor einiger Zeit ein Vierteljahr, da wurde der Jakobusbrief durchgenommen. Und damals bin ich über diesen Text gestolpert. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass ich gefragt habe, von hier aus so eine kleine Umfrage. Wer hat denn in der letzten Woche, sagen wir mal, mindestens 7-mal gebetet? Haben sich doch etliche gemeldet. Und wer hat in der letzten Woche mindestens 7 Loblieder gesungen? So für sich alleine, nicht in der Gemeinde. Und da haben sich schon weniger gemeldet. Und da ging es mir auch so, dass ich mich gefragt habe, in welchem Verhältnis steht bei mir das Gebet zum Gesang? Wenn ich nur bete und nicht singe, dann bin ich nach Jakobus jemand, der nur schwere Zeiten durchmacht. Es gibt Wochen, in denen sind die offensichtlichen Probleme gegenüber den Ermutigungen tatsächlich in der Überzahl. Jedenfalls kenne ich das so. Aber ich habe es jetzt natürlich bei der Abfassung dieser Predigt einmal ausprobiert und in den vergangenen Wochen fast jeden Morgen mit einem Loblied begonnen. Ob das was an meinen Problemen geändert hat, das werde ich vielleicht später einmal herausfinden. Das Singen hat mir auf jeden Fall gut getan. Und ich habe mir vorgenommen, diese Übung beizubehalten. Ich gehe mit einem Loblied auch raus und pfeife das. Es gibt ja, ihr kennt ja so einen Ohrwurm, den hat man dann manchmal. Und dann sind es ermutigende Texte, die mir im Kopf herumgehen. Probiert es auch einmal aus. Und ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Ihr könnt euch ja gegenseitig auch miteinander austauschen. Abschließend möchte ich zusammenfassen, welche Einsichten uns diese beiden Geschichten wirklich vermitteln wollen. Vom Grummelberg zum Lobetal. Erstens, es gibt unterschiedliche Typen. Diese Begebenheiten wollen nicht alle Ahabs dieser Welt in Josaphats verwandeln. Ich schreibe, wenn ich über so einen Text nachdenke, habe ich meistens mich selber im Kopf und vor Augen. Und ich bin auch so jemand, der zum Grummeln manchmal neigt. Und das merkt meine Umwelt sofort, ob es die Leute bei mir im Beruf sind oder zu Hause. Der eine neigt zum Grübeln und zum Durchdenken, der andere kann spontan die ganze Welt umarmen. Zweitens, bei aller Unterschiedlichkeit sollten wir doch Herren unserer Blickrichtung sein. Starren wir auf das Problem oder achten wir auf die Lösung? Josaphat richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und das ist ein guter Rat für alle Menschen, für die Josaphats und für die Ahabs. Drittens, Im Loben machen wir uns der Treue Gottes bewusst. Im Loben machen wir uns die Treue Gottes bewusst, die uns auch durch anstrengende Lebensphasen begleitet. Ich wünsche euch und mir, dass wir immer besser darin werden, uns nicht zu lange auf unseren Grummelbergen aufzuhalten, sondern rasch den Weg ins Lobetal zu finden. Amen.